Weltweit werden mehr und mehr Statuen von umstrittenen historischen Persönlichkeiten entfernt. Straßennamen und Plätze in Städten werden umgenannt. In einigen Fällen kommen neue Fakten ans Licht, und die lange verborgen waren. Und es zwingt uns, so ein Lebenszeugnis von manchen Menschen ganz neu zu bewerten und zu merken, oh, so heldenhaft waren sie doch nicht. Doch recht oft werden historische Personen nicht mehr in ihrem geschichtlichen Kontext verstanden, sondern anhand aktueller, sozialer, kultureller oder politischer Themen oder auch Vorstellungen beurteilt. Und dabei wird oft gar nicht reflektiert, wie wir eigentlich heute zu diesen Überzeugungen gelangt sind, wie wir zu diesen Ansichten gekommen sind, welche notwendige Entwicklung es eigentlich genommen hat, wie sehr wir eigentlich auch vorangehenden Generationen schuldig sind, dass wir überhaupt so manches für selbstverständlich halten, was in der ganzen Menschheitsgeschichte so vielleicht noch nicht vorgekommen ist. Und ob wir in einer anderen Zeit, unter anderen Lebensumständen, mit anderen Möglichkeiten wirklich zu den gleichen Erkenntnissen gekommen wären, wie wir heute. Also wenn wir zum Beispiel Politiker aus dem 17. Jahrhundert in England nur anhand ihres Kampfes für Demokratie, Frauenwahlrecht oder der allgemeinen Krankenversicherung beurteilen, dann ist das ein ziemlich verzerrter Blick in die Vergangenheit. Und auch ziemlich düster. Nun, in der Josefsgeschichte wird wohl kein Text unter den Auslegern so unterschiedlich und gegensätzlich diskutiert und beurteilt wie unser heutiger Bibeltext aus 1. Mose 47. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch auf 1. Mose, Kapitel 47. Wir lesen die Verse 13 bis 27. Hier heißt es im Wort Gottes: Und es gab kein Brot im gesamten Land, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Und als das Geld im Land Ägypten und im Land Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sagten: Bring uns Brot her. Warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Da sagte Josef: Bringt euer Vieh her. Dann gebe ich euch Brot für euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot für die Pferde und für die Schafherden und für die Rinderherden und für die Esel. Und so versorgte er sie mit Brot für all ihr Vieh in jenem Jahr. Als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sagten zu ihm: Wir wollen es meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist und die Viehherden sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir denn vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot, dann wollen wir und unser Land dem Pharao fronpflichtig sein. Und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, weil die Hungersnot schwer auf ihm lag. Und so kam das Land an den Pharao, und das Volk, das versetzte er in die verschiedenen Städte, von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. Nur das Land der Priester kaufte er nicht, denn die Priester hatten ein festgesetztes Einkommen vom Pharao, und sie lebten von ihrem festgesetzten Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Und Josef sagte zum Volk: Siehe, ich habe euch und euer Land heute für den Pharao gekauft. Da habt ihr Samen, besät nun das Land. Und es soll beim Ernten geschehen, dass ihr den fünften dem Pharao gebt. Die vier Teile aber sollen für euch sein, zum Besäen des Feldes und zur Nahrung für euch und für die, die in euren Häusern sind, und zur Nahrung für eure Kinder. Da sagten sie: Du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf: Dem Pharao gehört der fünfte. Nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen. Und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Wir lesen hier von Josef, der inmitten der schwersten Phase der Hungersnot ziemlich drastische Maßnahmen ergreift. Die einen sagen, Josef handelt hier wie ein Sozialist. Jeglicher Privatbesitz wird verstaatlicht und die Arbeit auf alle Einwohner in gleicher Weise verteilt. Das ist ja ein vorzeitlicher Karl Marx. Andere sagen, oh nein, wir finden hier die grausamste Form des Kapitalismus, wo das einfache Volk durch die reiche Oberschicht völlig ausgebeutet wird. Und die einen finden, Josef hat es zwar gut gemeint, aber eine Tyrannei erschaffen. Andere klagen, Josef zeigt hier selbst eine ganz skrupellose und unbarmherzige Seite seines Charakters. Dass er ohne Erbarmen hier die Not ausnutzt. Und die Bibel, sie geht sehr offen mit Fehlern um, mit Sünden, mit Schwachheiten, auch der Gläubigen, teilweise gerade der Gläubigen. Da ist kein Mensch, der ohne Sünde ist. Und selbst bei den größten Glaubenshelden, ob nun Abraham oder Mose, ob David oder Petrus, die Bibel, sie zeigt allen, sie zeigt uns auf, auch ihre Sünden und ihre Schwachheiten. Und es kann sein, dass in diesem Text, den wir heute gelesen haben, ein Umstand berichtet wird, wo Josef nicht so vorbildlich, nicht so weise gehandelt hat, wie an vielen anderen Stellen. Aber Josefs Verhalten wird hier nicht ausdrücklich bewertet. Hier steht nicht, und was Josef tat, war gut in den Augen des Herrn. Oder hier steht auch nicht, so führte Josef alles aus durch die Weisheit, die der Herr ihm gegeben hat oder dergleichen. Sondern es wird einfach berichtet, was hier geschehen ist, was Josef getan hat. Dabei ist nicht alles, was die Bibel beschreibt, auch gleichzeitig eine Vorschrift oder ein Beispiel, dem es zu folgen gilt. Tatsächlich drängt die Bibel zu keinem politischen Konzept, ruft nicht auf zu irgendwelchen spezifischen gesellschaftlichen Reformen. Und doch hat die Bibel sowohl die politischen als auch die sozialen Entwicklungen positiv gefördert, wie kein anderes Buch oder Mittel in dieser Welt. Nichts hat solch einen großen Einfluss gehabt auf unser gesellschaftliches Leben, auf unser Verständnis von Politik, auf unsere Weise, wie wir soziale Fürsorge haben, wie die Bibel. Obwohl sie zu keinem klaren politischen Strategie aufruft oder zu einer Sozialreform. Wie ist das möglich? Nun, nicht durch bestimmte Staatsphilosophien, auch nicht durch einen gezielten Umsturz von Regierungen, sondern die Bibel tut es durch Veränderung der Herzen der Menschen. Das Wort Gottes, es dringt ein, nicht in die äußere Struktur, sondern in unsere Herzen, in unser Denken, in unserem Verständnis, in unsere Wertvorstellungen, in unser Handeln. Durch die Erkenntnis der Botschaft des Evangeliums werden Menschen verändert. Ja, es wurden ganze Völker verändert. Durch ein Verständnis der Moral Gottes, das das Leben durchdringt und verändert. Und vieles, was wir heute an Wertvorstellungen und an Freiheiten, an Privilegien genießen und für selbstverständlich erachten, ist eine Frucht dessen, was über Jahrhunderte das Wort Gottes in den Menschen hat reifen lassen. Nichts hat unsere Privilegien und Errungenschaften wie Menschenwürde, Freiheit, Armenhilfe und so weiter so sehr geprägt wie die Predigt der christlichen Botschaft von Gott, dem Vater, der sich in Liebe über Sünder erbarmt, die es nicht verdient haben, und von Jesus Christus, der sich selbst aus Gnade hingegeben hat als ein Opfer für Sünder. Und von dem Heiligen Geist, der die Gläubigen in ihrer ganzen Gesinnung verändert und zum Gehorsam und zur Nächstenliebe befähigt und heiligt von Selbstsucht und Egoismus und so vielen Sünden. Wenn wir also den Predigttext heute betrachten, lasst uns nicht gleich es einfärben in diese modernen Debatten von Wirtschaftspolitik und Sozialwissenschaft, sondern genauer darauf achten, was uns der lebendige Gott hier mitteilt und was wir daraus lernen können, sowohl damals wie auch heute. Du hast uns am Leben erhalten. So habe ich diese Predigt überschrieben. Und der erste Punkt ist der Dienst der Geretteten. Das Erste, was wir in unserem Abschnitt erfahren, ist, dass die Hungersnot außerordentlich schwer war. Josef schreibt keine Doktorarbeit an der Ägyptischen Universität von Kairo über die beste politische Theorie für das Land in der Zeit, sondern es geht wortwörtlich ums Überleben des Volkes. Es war eine Hungersnot, die du sehen konntest. Nicht irgendwie nur eine kleine Kurve, Abwärtskurve an der Börse oder dergleichen. Es war eine Hungersnot, die du auf der Straße sehen konntest. Die dürren Gestalten, wo die Knochen unter der Haut hervortreten. Du sahst überall die vertrockneten Felder, die leeren Lebensmittelmärkte. Selbst den Tieren fehlte es an Futter. Du sahst überall, wie Leute am Rande des Todes waren, wie sie um Essen kämpften. Es war vielleicht das vierte oder fünfte Jahr der Hungersnot. Und mit jedem Jahr wird es schlimmer. Jedes Jahr gab es weniger Ertrag von der Ernte. Die Äcker wurden jedes Jahr immer härter und fruchtloser. Die Trockenheit wurde immer unerträglicher, die Konsequenzen immer drastischer. Und in dieser Situation ist es allein der klugen Verwaltung von Josef zu verdanken, der in der Weisheit Gottes in den 7 fruchtbaren Jahren große Getreidespeicher aufgerichtet hatte, dass dieses Volk überleben kann. Ja, selbst in den letzten Jahren der 7-jährigen Hungersnot hat er immer noch Getreide, um das Volk zu ernähren. Wir können uns vorstellen, die privaten Vorräte der Ägypter, sie wussten alle, was Josef gesagt hatte, nach den 7 fruchtbaren Jahren werden 7 Jahre der Hungersnot folgen. Und nun die Klügsten unter ihnen, sie werden sich selber auch privat Speicher, Vorräte angelegt haben. Aber selbst die am besten vorbereitet waren, sie müssen nun nach einigen Jahren zu Josef kommen und sagen, wir haben nichts mehr. Wir brauchen Nahrung. Sowohl die Ägypter als auch die umliegenden Völker, sie haben die Möglichkeit, das Getreide zu einem fairen Preis zu kaufen. Sie bringen Silber und kaufen Getreide. Doch die Not ist so groß, der Bedarf ist so hoch, dass viele all ihr Geld für das Getreide ausgegeben haben. Und jetzt fürchten sie sich, wenn wir kein Geld mehr haben, müssen wir jetzt verhungern? Sie haben Angst, denn sie wissen, sie können nicht mehr bezahlen, was sie brauchen, um am Leben zu bleiben. Und sie wissen auch, der Einzige, der ihnen helfen kann, ist Josef. Und darum bitten sie ihn, bring uns Brot. Warum sollen wir denn vor dir, vor deinem Angesicht sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Und Josef schlägt vor, ihr Vieh, ihre Nutztiere für die Nahrung zu verkaufen. Und in der Situation waren die Tiere wahrscheinlich sogar eher eine Belastung, denn auch die brauchten Futter, das gekauft werden musste. Und auf den vertrockneten Feldern konnten sie mit den Tieren auch nicht wirklich viel arbeiten. Doch im folgenden Jahr haben sie immer noch Not. Und sie konnten alle ihr Vieh verkaufen und für ein Jahr das Getreide bekommen, aber dann lesen wir in Vers 18, als jenes Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten, also das heißt im folgenden Jahr, zu ihm und sagten zu ihm, wir wollen es meinem Herrn nicht verschweigen, dass das Geld ausgegangen ist und die Viehherden, die sind bei meinem Herrn. Nichts ist vor meinem Herrn übrig geblieben als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben, sowohl wir als auch unser Land? Kaufe uns und unser Land für Brot. Dann wollen wir und unser Land dem Pharao fronpflichtig sein und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht verödet daliegt. Sie merken, es bringt nichts, es zu beschönigen. Sie können es nicht verschweigen. Aber sie haben auch nichts mehr, was sie ihrem Herrn noch verkaufen können. Da ist nichts mehr von Wert. Und darum bitten sie Josef, er möge doch ihr Grundstück, wo sie leben und arbeiten und auch ihre Arbeitskraft in Zahlung nehmen. Ja, unseren Leib. Sie können nicht für das lebenswichtige Getreide bezahlen, darum bitten sie darum, lass uns Knechte werden für den Pharao. Wir und unser Land. Wir wollen dem Pharao dienen, wenn du uns am Leben erhältst. Und nun regt sich schnell Empörung. Das ist doch Sklaverei. Wie kann Josef da überhaupt drauf eingehen? Nun tatsächlich war eine Form der Sklaverei auf der ganzen Welt verbreitet, in fast jeder Kultur. Menschen bezahlten ihre Schulden durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft, ihrer Leiber, wie es hier heißt, wenn sie sonst nicht zahlen konnten. Selbst im späteren Israel unter dem Gesetz Gottes gibt es eine Form der Schuldentilgung durch Sklaverei. Allerdings nur auf Zeit. Spätestens zum Erlassjahr mussten alle Sklaven freigelassen werden und wieder zu ihrem Land zurückkehren. Es gab aber auch einige, die wollten gerne im Dienst für ihren Herrn bleiben. Weil sie sagten, ich habe einen guten Herrn und ich möchte hier diese Form der Arbeit beibehalten. Aber unser Verständnis von Sklaverei ist heute sehr stark geprägt von dieser grausamen und schändlichen, menschenverachtenden Ausbeutung vor allem afrikanischer Gefangener in Amerika. Und wenn wir mit diesem Bild vor Augen diesen Text hier bewerten, dann kommen wir in einen Konflikt, der kaum zu harmonisieren ist. Doch das, was wir hier unter Josef vorfinden, ist eher mit Pächtern zu vergleichen, die ein Feld für einen Grundbesitzer bearbeiten, das nicht ihr eigenes ist, aber auf dem sie leben dürfen, das sie gebrauchen dürfen und dafür einen Teil sozusagen als Miete oder Nutzgebühr abgeben, aber den größeren Teil doch auch selbst behalten dürfen. Denn das Feld und auch die Personen, sie gehören hier rechtlich dem Pharao. Und dennoch gibt ihnen der Pharao diese Freiheit, auf diesem Land zu leben und es zu bebauen. Sie werden nicht entrechtet, sie werden nicht ausgenutzt, sie werden nicht angekettet oder wie Tiere gehalten. Für die Menschen ist schnell klar, Unabhängigkeit, die eigene Selbstständigkeit, die Freiheit ist nicht das Wichtigste, ist nicht das allerhöchste Gut. In der Hungersnot verliert alles an Wert, wenn es doch um das Leben selbst geht, um das Überleben. Wir erinnern uns jetzt gerade vor kurzem zu Beginn der Corona-Zeit, da wünschten sich einige Selbstständige, doch lieber irgendwo angestellt zu sein. Denn es war viel einfacher, staatliche Hilfen zu bekommen, als für Selbstständige, die nicht wussten, wie sie ihren Betrieb weiterführen können. Doch alles so eingeschränkt wurde, wo alles so schwer wurde, aufrechtzuerhalten. Und plötzlich war so diese Freiheit, ich kann alles alleine entscheiden, gar nicht mehr so kostbar, gar nicht mehr so erstrebenswert, wie es vielleicht noch vor kurzem davor war. So ähnlich bitten die Ägypter, bitte lass uns für den Pharao arbeiten. Wir wollen lieber Beamte sein und für den Pharao arbeiten, als selbstständig zu sein und zu verhungern. Wir können aus uns selbst nicht überleben. Wir können das nicht aufbringen, was wir brauchen zum Überleben. Wir sind abhängig und wir geben es zu. Wir verschweigen es nicht. Die Ägypter arbeiten also weiter auf den Feldern. Sie bekommen Nahrung vom König, das Getreide, das sie brauchen. Und Josef bestimmt, dass sie 20% an Steuern abgeben von der Ernte, die sie dann einfahren. Und das gibt bei einigen Auslegern wieder einen Aufschrei. So eine Steuer ist doch Raub. Doch Anhand von Ausgrabungen können wir vergleichen und erkennen, 20% sind unter dem damaligen Durchschnitt. Zu einer ähnlichen Zeit, in einer Liste von Hammurabi im heutigen Irak, da wird berichtet, wie der König eine Steuer von 33% oder sogar bis zu 66% verlangte. Unser Steuersystem ist heute etwas komplizierter, aber wir zahlen neben unserer Lohnsteuer noch viele ganz versteckte Steuern, die halt nicht so offensichtlich sind. Aber wir zahlen eine Mehrwertsteuer für jede Packung Nudeln, die wir in unseren Einkaufswagen haben. Für jeden Liter Benzin ist fast ein höherer Teil Steuern als das, was das Benzin selbst wert ist. Wir müssen Steuer zahlen, wenn wir ein Auto fahren wollen. Oh, 20% Steuern wären heute extrem wenig. Aber wieso gibt Josef ihnen das Getreide nicht einfach so, kostenlos? Wieso sagt er nicht einfach, ich bin barmherzig, ich gebe einfach alles frei heraus? Nun, wir sind es gewohnt, dass der Staat viele Leistungen für Arme aufnimmt, sodass niemand wirklich Hunger leiden muss in diesem Land. Allerdings geht es nicht ohne einen Gegenwert. In dieser Welt ist nichts umsonst. In unserem Land werden die Hilfsbedürftigen mitversorgt, aber wie? Nun, durch die Abgaben der Arbeiter, durch die, die etwas verdienen und damit etwas abgeben. Doch wenn das ganze Volk auf Hilfe angewiesen ist, was ist der Gegenwert? Wer soll es bezahlen? Das ist wie der Vorschlag, ach, wenn es so viel Armut gibt, wieso druckt der Staat nicht einfach mehr Geld? Das wäre doch praktisch, oder? Einfach viel Geld drucken und dann hätten wir alle einen Tausender im Portemonnaie, aber was wäre der Effekt? Nun, dann wären 1.000 Euro nicht mehr wert als 10 Euro heute. Eine Währung braucht einen Gegenwert. Gemessen an den Umständen und den Möglichkeiten gibt es gute Argumente dafür, dass Josef hier umsichtig und tatsächlich barmherzig handelt. Er verwehrt niemanden seine Hilfe. Und besonders interessant ist nun, was die Leute in Vers 25 zu Josef sagen. Da sagten sie, du hast uns am Leben erhalten. Finden wir Gunst in den Augen meines Herrn, dann wollen wir Knechte des Pharao sein. Du hast uns am Leben erhalten. Sie sagen nicht, du hast uns ausgenutzt in unserer Not. Sie sagen nicht, du hast uns unserer Freiheit beraubt, sondern du hast uns am Leben erhalten. Durch dich leben wir. Du hast dafür gesorgt, dass wir nicht sterben müssen in dieser schrecklichen Hungersnot. Sie sehen Josef als einen Retter. Sie danken ihm. Und dann reden sie von Gunst. Sie sagen nicht, nun gut, wir haben einen Vertrag, wir zahlen mit unserem Gut, wir zahlen mit unserer Arbeit und dafür bekommen wir das Getreide. Das ist ein faires Geschäft. Nein, sie sagen, es ist Gnade. Wenn wir das Getreide bekommen, dann haben wir Gunst in deinen Augen erhalten. Wir hoffen auf unverdiente Gunst vor dir. Wenn du uns diese Güte zukommen lässt, wollen wir gerne dem Pharao dienen. Wir wissen, wir bekommen mehr, als wir zurückgeben können. Außerdem wissen sie, die Hungersnot ist bald vorbei. Sie können bald wieder säen. Doch auch dafür brauchen sie Saatgut. Darum bitten sie auch, gib uns die Möglichkeit der Hoffnung. Damit wir für die nächsten Ernten etwas haben, das Land nicht ganz verdirbt und verödet, lass uns tätig sein, um Frucht zu wirken. Schenk uns Saatgut, damit wir für das nächste Jahr etwas säen können. Unser Text, er beschreibt nicht die Knechtschaft der Ausgebeuteten, sondern den Dienst der Geretteten. Den Dienst der Geretteten. Das Volk Israel wird ein paar hundert Jahre später wirklich in grausamer und gewaltsamer Sklaverei in Ägypten unterdrückt, wo die Bibel ausdrücklich aufzeigt, wie hart und grausam und menschenverachtend es teilweise dann zugeht. Doch das ist nicht, was hier beschrieben wird. sondern hier ist ein von Gott geführter und begabter Mann, der durch seine Verwaltung und Planung genügend Mittel hat, um das ganze Volk am Leben zu erhalten, indem er sie alle erkauft für den Pharao. Und so rettet Gott durch Josef das ägyptische Volk. Und sie sagen, du hast uns am Leben erhalten. Aber auf diese Weise wird auch die Herrschaft des Pharao gestärkt. Nun gehört das ganze Land ihm und das ganze Volk. Und sowohl aus Kanaan als auch aus Ägypten kommen Silber, Vieh und Land in seinen Besitz und alle Einwohner Ägyptens, sie dienen dem Pharao allein. Nun, was hat das für eine Bedeutung für uns heute? Können wir da irgendeine Anwendung draus ziehen? Können wir das in irgendeiner Weise auf uns anwenden? Nun, es geht nicht um das beste Wirtschaftsmodell oder die richtige politische Strategie. Ich glaube, hier geht es um ein viel wichtigeres Bild, das du und ich uns bewusst machen sollten. Die größte Katastrophe, schlimmer als eine 7-jährige Hungersnot oder als eine andauernde Rezession, ist die Sünde, die zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. Und die Strafe für Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt, durch die Sünde sind wir geistig gesprochen, was unser Verhältnis zu Gott angeht, tot. Völlig kraftlos. Völlig nutzlos. Nicht nur der leibliche Tod ist eine Folge der Sünde, sondern die Bibel beschreibt der ewige Tod, die ewige Strafe in der Hölle, wo es nichts mehr gibt, was den Namen Leben verdient. Werden die erleben, die in die Hölle geworfen werden, in Ewigkeit. Das Einzige, was mich und dich retten kann, ist vollkommene Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die dich das ganze Leben hindurchträgt. Nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein Jahr, auch nicht zwei, sondern du brauchst eine Gerechtigkeit, die ausreicht für dein ganzes Leben. Die meisten Menschen, sie fangen an und denken, ach, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bemühe mich etwas mehr, Gutes zu tun, dann werde ich den Himmel schon verdienen. Ich hab genug Silber, ich kann mir meinen Platz im Himmel schon irgendwie erkaufen. Doch es wird der Tag kommen, wo alle Sünder sehen werden, oh, unsere Sünden überwiegen alle unsere guten Werke. Ich habe keinen Reichtum. Ich kann auf nichts mehr zurückgreifen. Meine Sünden sind viel größer als alles, was ich an Gutem zusammenschaufeln kann. Wir können uns das ewige Leben nicht durch unser Geld kaufen, selbst wenn wir alles spenden würden. Und wir können es nicht durch soziale Projekte oder Armenhilfe erkaufen, selbst wenn wir viel Zeit und Kraft dafür aufbringen. Wir wundern uns manchmal, wie viele genau darin ihre Hoffnung aufbauen und glauben, so können sie das ewige Leben gewinnen. Und selbst wenn ein Mensch alles gibt, was er hat, so reicht es nicht aus, das ewige Leben zu verdienen. Was willst du Gott geben? Was willst du ihm bieten? Jesus sagt, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Wir müssen an den Punkt kommen, wie die Ägypter, zu sagen, wir können uns unserem Herrn nicht länger verschweigen, aber wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr, um Getreide zu kaufen. Wir haben nichts mehr, um am Leben zu bleiben. Nein, wir sind angewiesen auf die Gnade Gottes, auf den Einzigen, der uns am Leben erhalten kann, durch die Gerechtigkeit, die er selbst für uns erwirkt hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der völlig sündlos, völlig tadellos, völlig fehlerlos, der das gesamte Gesetz Gottes erfüllt hat. Er hat genug Gerechtigkeit. Nicht nur für sich allein, sondern für alle, die sich ihm anvertrauen. Für alle, die ihn um Hilfe bitten. Er hat genug, alle, die ihn bitten, ewiges Leben zu sichern. Doch das Evangelium ist keine billige Gnade. Es ist nicht kostenlos. Gerechtigkeit ist kein gratis Kugelschreiber einer Partei, die möchte, dass du sie wählst. Als ich einmal an einem Büchertisch stand zum Evangelisieren, da kam ein älterer Herr und fragte, ist die Bibel kostenlos? Und ich sagte, nein, die Bibel hat etwas gekostet, aber für sie ist sie gratis. Sie dürfen sie behalten, aber lesen sie auch darin. Und er sagte, ich verstehe. Ja, es gibt nichts umsonst, es kostet etwas. Aber Gnade ist, wenn wir es empfangen dürfen, weil jemand anderes es bezahlt hat. Wer an Jesus glaubt, der darf mit all seiner Schuld zu ihm kommen und erhält dafür die Gerechtigkeit Jesu, die vor Gott zählt, die Leben schenkt, die tatsächlich am Leben erhält. Über den Tod hinaus, ewiges Leben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber dieses Brot ist nicht kostenlos. Jesus hat teuer bezahlt mit seinem eigenen Leben. Und wer die tiefe Gnade verstanden hat, der wird freudig ausrufen, mein Herr Jesus, ich gehöre dir, dir will ich dienen. Für dich will ich leben. Mein ganzes Leben, alles, was ich habe, soll für dich sein. Das biblische Verständnis von Freiheit ist nicht die Freiheit, das zu tun, was unsere sündigen Herzen wünschen, sondern Freiheit ist, dazu befähigt zu werden, das zu wollen und zu tun, was gut ist und was unserem Lebenszweck entspricht, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben und zu seiner Ehre zu dienen. Wir stellen uns manchmal Freiheit vor, einfach das zu tun, dass uns niemand etwas sagt und wir können einfach dem folgen, dem wir wollen. Aber wir alle verstehen, dass es keine Freiheit ist, wenn ein Heroinabhängiger unbedingt die nächste Spritze will und die Freiheit hat, es zu bekommen. Freiheit ist, wenn wir loskommen von dem, was uns knechtet, was uns vernichtet, was uns tötet und lernen zu leben. Selbst wenn es bedeutet, dass wir irgendwo einen geregelten Job haben mit Arbeitszeiten. Aber Freiheit ist, dass wir unser Leben erfüllen können, wie es wertvoll ist, wie es gut ist. Nicht die Sklaven der Sünde vom Bösen getrieben zu werden, sondern frei zu sein, in Gerechtigkeit und Heiligkeit leben zu können, so wie es Gott gefällt und wozu er uns geschaffen und berufen hat. Die Apostel, sie nannten sich freudig Sklaven Jesu Christi. Und Paulus ermahnt die freiheitsliebenden Korinther in 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du nicht dir selbst. Das, was die Politik und die Gesellschaftsform so maßgeblich geprägt hat, waren Christen, die verstanden haben, der Herr hat mich gerettet, nun möchte ich ihn in dieser Welt verherrlichen und ihm dienen. Und daraus entstand Freiheit von Menschenknechtschaft, Gleichheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, nicht um das Leben zu verdienen, sondern es war die Frucht des Dienstes der Geretteten. Die verstanden haben, es geht mich nicht nur um mich, sondern ich möchte etwas von dieser Gnade in dieser Welt zeigen, die ich selbst erlebt habe. Ich möchte meinem Herrn dienen zum Guten in dieser Welt. Und wir verspielen gerade vieles an Errungenschaften durch eine neue Mentalität, die nur auf sich selbst schaut. Hast du die Not deiner Sünde verstanden oder denkst du noch, du kommst mit deinen eigenen Mitteln durch die Dürre? Denkst du wirklich, es reicht, was du zu bieten hast, um dir Leben zu erkaufen vor dem lebendigen und heiligen und gerechten Gott? Und wenn du an Jesus glaubst, bist du bereit, dich selbst zu verleugnen, um deinen Herrn Jesus Christus zu dienen? Oder suchst du doch nur nach Selbstverwirklichung und größte Unabhängigkeit? Nun, das trieb damals Adam und Eva aus dem Garten heraus und in wahre Knechtschaft. Aber Paulus schreibt, selbst der Freie in dieser Welt ist ein Sklave Christi. Und die Sklaven in dieser Welt, sie sollen sich rühmen, ich bin frei im Herrn. Verherrliche Gott mit deinem Leben. Denn in Christus allein wird unser Leben erhalten aus Gnade. Du hast unser Leben erhalten. Zweitens, die Vorsehung der Rettung. Wir lernen hier noch einen zweiten Aspekt. Wir lesen in den letzten beiden Versen unseres Bibelabschnittes, Vers 26. Und Josef legte es dem Land Ägypten bis zu diesem Tag als Ordnung auf. Dem Pharao gehört der fünfte, also der fünfte Teil als Steuer. Nur das Land der Priester allein kam nicht an den Pharao. Und Israel wohnte im Land Ägypten, im Land Goschen. Und sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Die Familie Jakobs erlebt inmitten der großen Hungersnot erstaunlichen Segen. Wir werden hier daran erinnert, wie wunderbar Gott mit seinem Volk umgeht. Zum einen führt Gott die Seinen. In Vers 13 wird extra betont, dass auch in Kanaan die Hungersnot sehr schwer war. Das war ja auch der Grund, warum die Brüder Josefs überhaupt nach Ägypten kamen, dem einzigen Ort, wo es Getreide gab, um es zu kaufen. Und von langer Hand geplant, lernen wir, Gott führt. Trotz der Sünde, die sie begangen haben gegen Josef, ihren Bruder, Gott führt seine Erwählten zu dem richtigen Ort. Israel führt er von Kanaan nach Ägypten in weiser Vorsehung. Und durch ihren in Ägypten verachteten Beruf als Schaf- und Viehhirten werden sie innerhalb von Ägypten nach Goschen geführt. Dort sind die besten Weideplätze. Und wir sehen die besondere Führung Gottes hier. Je schlimmer die Hungersnot wird, auch in Ägypten, desto deutlicher wird, wie wunderbar Gott diese Familie zur rechten Zeit, zum richtigen Ort geführt hat. Gott führt die Seinen. Und manchmal wird das besonders in Notsituationen erst so richtig deutlich. Und Gott bewahrt die Seinen. Dort in Goschen, da wachsen die Stämme Israels trotz der schweren Umstände der Hungersnot. Sie werden immer mehr. Josef versorgte sie, haben wir zu Beginn des Kapitels gelesen. Sie waren ganz abhängig von Josef. Er gab ihnen Land und er versorgte sie, je nachdem, wie viele sie waren. Sie wussten, nur durch ihn können sie überleben. Aber der Herr segnete sie und sie überlebten nicht nur irgendwie, sondern sie wurden sogar mehr. Sie vermehrten sich, sie wurden sehr zahlreich. Und wisst ihr was? Das erlebt die Gemeinde seit dem ersten Jahrhundert. Gott erhält und bewahrt seine Gemeinde. Sogar Zeiten der Verfolgung und der Bedrängnis dienen oft dazu, dass die Christen nur noch entschlossener für Christus leben und von ihm zeugen und die Gemeinde stärker wird. Nicht nur an Zahl, sondern auch an geistlicher Kraft. Gott bewahrt seine Gemeinde in seiner Vorsehung. Jesus sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades, des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Gott bewahrt seine Gemeinde. Außerdem gebraucht Gott auch die Seinen. Wir finden es jetzt etwas zwischen den Zeilen zugegeben, aber was meint ihr geschah mit all den Pferden und Eseln, Rindern und Schafen, die alle Ägypter dem Pharao verkauft hatten? Was geschah damit? Wer kümmerte sich darum? Am Anfang des Kapitels fragt der Pharao, ob Josef nicht auch seine Viehherden in die Hand einiger tüchtiger Männer unter seinen Brüdern anvertrauen kann. In der Zeit, als die Ägypter ihr Vieh nicht mehr halten konnten, nicht mehr versorgen konnten, gebrauchte der Herr die Israeliten, um die Tiere zu erhalten und fruchtbare Weiden zu finden. Sie waren geschult seit Generationen darin als Viehhirten. Es war verachtet bei den Ägyptern. Aber hier in dieser Hungersnot gebraucht Gott sie. Er gebraucht nicht nur Ägypten, um sie am Leben zu erhalten, er gebraucht auch dieses Volk Israel für Ägypten. Und schließlich ehrt Gott die Seinen in seiner Vorsehung. Wir lesen, dass die Ägypter alle ihre Grundstücke verkauften. Teilweise wurden sie auch umgesiedelt, um besser dienen zu können. Nur die Priester waren ausgenommen, denn sie wurden bereits direkt vom Pharao versorgt. Doch die hebräischen Viehhirten, die werden behandelt wie die Priester. Sie bleiben in dem Land als vom König Geehrte. Sie haben ihren Anteil vom König erhalten. Sie werden versorgt vom König, wie wir am Anfang des Kapitels gelesen haben. Josef versorgte sie. Josef gab ihnen Land im Namen des Pharao. Und so finden wir, dass sie auf einer Stufe mit den Priestern Ägyptens standen. Petrus selbst erstaunt in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, als er zu den Christen aus den verschiedenen Ländern schreibt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. O, preise Gott für seinen Weg mit dir. Vielleicht konntest du manches nicht verstehen oder auch jetzt noch nicht. Warum musste mir das passieren? Warum musste ich diesen Weg gehen? Aber schau einmal zurück. Wie oft hat Gott dich geführt und bewahrt? In diesem Abschnitt sehen wir, wie gut, wie weise, wie wunderbar der Herr die Seinen führt. Und wir sind schnell dabei zu klagen, wenn wir es nicht verstehen. Aber schau doch mal zurück und preise Gottes Herrlichkeit für all die Segnungen, die du erfahren hast. Wie er dich geführt hat, wie er dich bewahrt hat, wie er dich erhalten hat bis an diesen Tag. Und tröste dich an der Vorsehung Gottes. Paulus ermutigt die Korinther in 2. Korinther 9, Vers 10 und 11 zum treuen, zum hoffnungsvollen Dienst. So wie die Ägypter fragten: Gib uns Saatgut, dass wir säen und das Land nicht verödet, sondern wir Hoffnung haben können. Schreibt Paulus: Der aber den Samen darreicht dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Darum diene dem Herrn mit dem, was du hast. Fürchte dich nicht, sondern vertraue seiner guten Vorsehung. Tröste dich damit, dass er es ist, der dir alles gibt, um Fruchtbarkeit, um Segen in diesem Leben zu wirken, der dich gebraucht sogar in dieser Zeit zum Guten. Er weiß zu retten und zu erhalten und in die Herrlichkeit zu führen, in Ehre und Jubel. Und drittens und letztens die Treue des Retters. Zuletzt lass uns noch auf Josef schauen und sehen, wie er auch hier in diesem schwierigen Amt ein Bild der Treue zeigt und damit ein Hinweis auf unseren Retter Jesus Christus. Nun, wie ich anfangs gesagt habe, man kann das Handeln Josefs auch als eine Schwäche auslegen. Und es bliebe trotzdem bestehen, dass Gottes Vorsehung die ganze Geschichte lenkt und Gott Josef so oder so gebrauchte, um sowohl das Volk Israel als auch die Ägypter am Leben zu erhalten. Doch ich bin recht überzeugt, dass Mose uns ein positives Bild von Josef vermitteln will. Nicht nur durch die dankbare Aussage der Ägypter, sondern auch durch die kleinen Hinweise über die Treue Josefs in seinem Dienst. Unser Text bestätigt zum einen die Zuverlässigkeit seines Wortes. Gott hatte Josef Weisheit geschenkt, um die beunruhigenden Träume des Pharao auszulegen. Ja, Josef sagte voraus, dass es 7 besonders fruchtbare Jahre geben wird und darauf 7 extrem dürre Jahre folgen werden. Und nach 10 oder 11 Jahren, da sehen alle, es hat sich absolut erfüllt, absolut bewahrheitet. Und es hielt an, genau die 14 Jahre. Die Hungersnot ging nicht ein Jahr früher zu Ende, sie hielt aber auch nicht länger an. All das, was Josef durch die Weisheit Gottes vorausgesagt hat, sein Wort erfüllte sich. Nicht nur für das eine Jahr oder für zwei, sondern nach 14 Jahren konnten sie zurückblicken und sagen, stimmt, hat sich alles genau so erfüllt. Es hat sich alles als völlig zuverlässig erwiesen, was Josef berichtet hatte. Es mag viele Ägypter gegeben haben, die offen oder zumindest verborgen über die Worte dieses hebräischen Sklaven gespottet hatten. Und in den 7 fruchtbaren Jahren, da sah doch gar nichts danach aus, dass es eine Hungersnot kommen wird. Aber letztendlich war das Wort Josefs absolut zutreffend und all seine Vorbereitungen genau richtig. Er hatte Getreide gesammelt für die ganzen 7 Jahre Hungersnot. Und ebenso ist auch das Wort Jesu absolut zuverlässig. Wie sehr auch darüber gespottet wird. Aber es erweist sich seit über 2000 Jahren als absolut zuverlässig. Es gibt nicht ein Wort Jesu, das wir streichen müssen. Nicht eine Lehre, die überholt ist. Nicht ein Ausspruch, der widerlegt worden ist. Absolut zuverlässig. Und dann lesen wir von der Aufrichtigkeit seines Handelns. In Vers 14 heißt es, und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Land Ägypten und im Land Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Da handhabt Josef mit so gewaltigen Summen an Geld, dass das gesamte Einkommen sowohl Ägyptens als auch Kanaans. Und Mose bestätigt, er brachte das Geld in das Haus des Pharao. Wie viele würden versucht sein, sich selbst zu bereichern? Bei solchen Summen würde der Pharao doch eh nichts merken. Aber nein, Josef handelt vollkommen aufrichtig und treu in seiner Aufgabe. Es ist schwer in unserer Zeit, selbst in unserer Zeit, treue Verwalter zu finden. Aber Josef, er veruntreut nichts von dem eingebrachten Reichtümern. Es geht nichts in seine eigene Tasche. Viel Skepsis und Zweifel an vermeintlichen Helden, sowohl in der Geschichte als auch heute, liegt daran, dass jeder Mensch ein Sünder ist und es bei jedem gewisse Schattenseiten gibt. Doch wir können Jesus vertrauen. Gott ist Mensch geworden. Jesus ist der Gerechte, der einzig sündlose Mensch, der alles treu verwaltet und kein Trug kommt aus seinem Mund. Er ist absolut zuverlässig und aufrichtig. Und das, was wir ihm anvertrauen, das behandelt er gewissenhaft. Und darum sollen wir ihm unsere Schuld anvertrauen. Ja, unser ganzes Leben. Und er wird recht damit umgehen. Und schließlich schaut die Selbstlosigkeit seines Dienstes. In Vers 20, da kaufte Josef das ganze Land Ägypten für den Pharao. Denn die Ägypter verkauften jeder seinen Teil, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so kam das ganze Land an den Pharao. Josef war nicht nur treu und unbestechlich in der Verwaltung, er war auch selbstlos in seinem Dienst. Es ging ihm nicht um seine Ehre oder seinen Gewinn, sondern er tat es für den Pharao. Er sagte nicht, okay Pharao, am Ende teilen wir. Er sagt, nein, ich kaufe alles für den Pharao. Und so lesen wir das auch von Jesus, der sich selbst erniedrigt. Er wurde zu einem Knecht und er tat bewusst alles im Gehorsam gegenüber dem Vater. Er verherrlichte den Vater in allem, er tat nichts aus Eigennutz oder Selbstsucht. Und darum vertraue seinem Wort. Kein Wort ist zuverlässiger als seins. Und führt sicherer durch dieses Leben als das Wort des lebendigen Gottes, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Und vertraue dich Jesus an. Es gibt keinen wie ihn, niemand, der mit ihm zu vergleichen wäre, dem du deine Seele anvertrauen kannst. Und selbst die Treue Josefs ist nur ein winziger Hinweis auf die unermessliche Treue und Wahrhaftigkeit, Güte und Zuverlässigkeit unseres Herrn. Du kannst dich ihm mit allem, was du hast, anvertrauen. Er lässt die Seinen nie im Stich. Aber folge auch seinem Beispiel. Lass seine Zuverlässigkeit im Wort, seine Aufrichtigkeit in der Arbeit, seine Selbstlosigkeit im Dienst dir ein Vorbild sein, damit erkannt wird, an dem, wie du lebst, zu wem du gehörst, von wem du gelernt hast, wer dich erkauft hat, wem du dienst. In Offenbarung 5, Vers 9, da heißt es, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen.